Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Helfen Sie mir. Ich flehe Sie an.
Nehmen wir an, ich tu's. Was tun Sie dann für mich?
Alles. Ja, alles. Gott ist mein Zeuge.
Wenn ich Sie losschneide, machen Sie dann, was ich Ihnen sage?
Ja, ich schwöre es hoch und heilig.
Sie schwören es zu tun?
Ja, bei Gott.
Dann schwören Sie. Einen Eid, bei Gott, dessen Namen Sie gerade benutzten.
Ein ungleiches Paar zieht er durch den Wilden Westen. Mary und Briggs, sie eine starke, tapfere Frau, eher ein Tunichtgut, ein Gesetzesbrecher, den sie gerade vom Galgen abgeschnitten hat. Und damit sind wir mittendrin in der großen Reise im Film The Homesman, die zweite Regiearbeit von Tommy Lee Jones. Über dieses melancholische Spätwesternwerk werden wir reden im Verlauf dieser Sendung. Außerdem haben wir in der zweiten Stunde einen großartigen Gast bei uns. Lars Eidinger ist bei uns, der Berliner Theaterstar, jetzt zu sehen in einem französischen Film Die Wolken von Cils Maria. Da spielt er mit keiner geringeren als mit Juliette Binoche. Dazu wird er uns nachher mehr erzählen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. In Cannes in diesem Jahr ist er vorgestellt worden, der zweite Film, den ein sehr berühmter Schauspieler, Tommy Lee Jones, nämlich inszeniert hat. Seine zweite Regiearbeit, The Homesman, heißt dieses Werk. Und jeder, der schon mal das Vergnügen hatte oder auch nicht Vergnügen, mit ihm zu sprechen, mit Tommy Lee Jones, weiß, das ist ein Interview-Monster. Also der sagt kaum was, der ist still, der mag das nicht, der ist zerknirscht und unfreundlich in der Regel. Und ich kenne auch schon Leute, die haben Interviews abgesagt, weil sie sich einfach dem nicht mal aussetzen wollen. Und im gewissen Sinne setzt sich diese Figur, die ja offenbar auch im Leben gern spielt, im Film ja auch fort. Vielleicht in seiner Inszenierungsweise, aber eben auch in dieser grummligen Figur, die ja der spielt, denn er ist selbst auch in einer der Hauptrollen zu sehen. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, Thomas Kleinester.
Hallo.
Wir reden über The Homesman. Also, da spielt der Briggs. Das ist so ein gesetzloser Mann, der es nicht wirklich genau nimmt mit der Ordnung dieser Welt. Und der, übrigens ist das eine klassische Western-Konstruktion, ja zusammengepfercht wird mit einer ganz anderen Frau und die beiden müssen irgendwie doch zusammen durchkommen. Das ist typisch, das hat man im Western öfter erzählt. Das ist ja auch ein Western, kann man sagen. Ne?
Das ist schon ein Western und Tommy Lee Jones, der alte Texaner, der in Texas auch irgendwie eine große Farm hat mit vielen Pferden und der ja auch mit seinem wettergegerbten, faltigen Gesicht immer so ein bisschen aussieht, als wäre er gerade erst irgendwie von irgendeinem Gaul gestiegen, um in den Saloon zu schwanken. Tommy Lee Jones hat schon einen sehr intensiven, emotionalen Bezug zum Western, aber, und das finde ich schon sehr spannend, das war bei seinem ersten Kinofilm The Three Burials of Melquiades Estrada schon sehr ähnlich. Der romantische im Grunde genommen nicht das, was im eigentlichen Sinne bei uns popkulturell als Western abgelegt ist. Und in der Geschichte, um die es bei The Homesman geht, ist es tatsächlich so, dass es eben nicht darum geht, dass er irgendwie als Halunke oder als sagen wir mal, etwas zwielichtige Type da durch den Westen meandert, sondern es geht eigentlich im Grunde genommen um eine Frauenfigur. Mhm. Das ist die von Hilary Swank gespielte Mary B. Cuddy, die in ihrer kleinen Gemeinde am Ende der Welt in Nebraska als, ich sage mal, alte Jungfer abgelegt ist und der dann quasi zufällig drei vermeintlich verrückte Frauen zurück in den Osten zu bringen. Mhm. Denn so war das damals tatsächlich offenbar in Nebraska, dass man, wenn man mit Frauen Probleme hatte, wenn die irgendwie nicht folgsam waren, wenn die irgendwie vielleicht auch einfach seelisch nicht mehr ganz gut drauf waren, weil die Männer grob sind und das Land karg, dass man die dann einfach wieder zurückschickt in den Osten zu ihren Familien, weil damit will sich halt keiner rumschlagen. Mhm. Hilary Swank soll die drei Frauen halt in den Osten fahren mit einem klapprigen Holzwagen, besorgt sich dann diesen Briggs, den sie dann vorm Galgen rettet. Er hätte zu Recht aufgehängt werden sollen, greift sich diesen Briggs, dem sie etwas Geld verspricht und eine Flasche Whisky, um mit dem zusammen dann halt in den Osten zu fahren.
Und ich fand übrigens die Schilderung der, ich sag's mal doch, Krankheitsgeschichte dieser drei Frauen, man erfährt ja genau, warum sie den Verstand verloren haben, was da Schreckliches auch passiert ist. Es ist, wie du sagst, ja auch eine ganz harte Gegend. Die hat mich sehr beeindruckt. Also da sieht man auch den Wilden Westen noch mal aus einer ganz anderen Sicht, auch was ihre Figur betrifft, also Hilary Swanks Figur. Das ist ein fast feministischer Western. Zumindest am Anfang ist dieser Blick sehr weiblich und auch sehr weiblich dominiert.
Ich würde da fast noch weitergehen und ich würde sagen, das ist im eigentlichen Sinne ist es eigentlich ein Frauenfilm. Mhm. Also Tommy Lee Jones spielt zwar auch eine der Hauptrollen, vielleicht die zweite Hauptrolle, aber Tommy Lee Jones stellt sich in der Inszenierung, in seinem Film, in der Geschichte dann doch deutlich in den Hintergrund. Es geht im Grunde genommen um diese Frauenfigur, die Hilary Swank spielt. Es geht um diese drei verrückten Frauen, die dann quasi in den Osten zurückgebracht werden sollen. Eigentlich ist es eine Geschichte, in der es darum geht, wie grob und wie teilnahmslos respektlos mit Frauen zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert umgegangen wurde.
Du sagst, er hält sich zurück. Das finde ich nur wiederum nicht. Also die erste Stunde hat mich total fasziniert in diesem Film, weil ich eben auch gespannt war darauf, was passiert jetzt auf der Reise mit diesen Frauen, wie gehen die miteinander um, auch mit ihm. Aber dann drängt es sich doch sehr nach vorn. Also die zweite Hälfte des Films ist dann doch wieder zu sehr seine Geschichte, was ich fast schade fand. Dachte mir, ist das jetzt Regisseurs- oder Schauspielereitelkeit? Also der Fokus, den ich unheimlich spannend fand am Anfang, der wird dann letztlich doch auf ihn gelenkt.
Das ist natürlich schon richtig. Also es ist auch so, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, und das ist ein wirklich großartiger, schwermütiger, melancholischer Film, den ich wirklich wärmstens allen potenziellen Zuschauern und Zuschauerinnen empfehle. Der macht nicht wirklich Spaß, aber der ist irgendwie sehr schön und sehr intensiv und sehr emotional. Aber dieser Film endet, das muss man eben sagen, nicht wirklich mit einem Happy End. Der endet dann schon auch ein bisschen trübe und ein bisschen traurig. Und das ist auch schön. So einen Film muss es eben auch geben. Und dass Briggs, also die von Tommy Lee Jones selbst gespielte Figur, dann in der zweiten Filmhälfte oder vielleicht im letzten Drittel stärker in den Vordergrund rückt, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es dann auf einmal in der Geschichte nicht mehr darum geht, wie mit Frauen umgegangen wird, sondern was Männer im Grunde genommen für ein Selbstbild haben. Also ich habe die Tommy Jones-Figur dann schon so empfunden als, der ist kein Böser. Es gibt in diesem Film keine bösen Menschen. Es gibt halt nur raue Klötze. Es gibt Leute mit einfachen Bedürfnissen. Und es gibt dann eben aber auch Leute, die vielleicht ein bisschen mehr vom Leben erwarten, als nur, keine Ahnung, irgendwas anbauen und dann mit dem Gaul durch die Prärie reiten. Und insofern fand ich den Film eigentlich schon, sagen wir mal, relativ vertrackt und relativ ambitioniert. Aber du hast natürlich auch absolut recht, dass Tommy Lee Jones sich da vielleicht dann doch auch nochmal so ein bisschen, nicht unbedingt eitel, aber vielleicht auch aus dem Bedürfnis heraus, selber eben noch eine tragende Rolle in seinem eigenen Film zu spielen, sich da eben dann auch vielleicht nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund stellt.
Aber das Ganze ihm erzählt in ganz eindrucksvollen Bildern, das kann er sehr gut, finde ich. Also diese Intensität, von der du sprichst, das Licht, die Kälte auch, also die Kälte der menschlichen Beziehung, diese sehr aufgeräumte übrigens Bilderwelt, die er da hat. Also sie wirkt auch immer sehr leer, sie wirkt sehr weit. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, dass ein Schauspieler bei seinem zweiten Film, im ersten Film war es auch schon so, ein Schauspieler es schafft, ihn so visuell zu inszenieren. Das ist schon erstaunlich. Ich bedanke mich sehr herzlich, Thomas Klein war das, über den neuen Film von Tommy Lee Jones, The Homesman. Ich grüße ganz herzlich meine Kollegin Hannelore Heider.
Hallo.
Sei willkommen. Bist auch mal ganz froh, nicht, wenn man nochmal rauskommt von zu Hause. Ich nehme den ganzen Stress Weihnachten vor. Ne, man ist froh, wenn man mal auf Arbeit gehen kann.
Ja, auf die schöne leere Autobahn.
Genau, in diesen Zeiten. Und wir hätten vermutlich beide nie gedacht, dass wir irgendwann mal etwas vermissen werden, was so heißt Weihnachtskomödie aus Hollywood. Das gab es viele Jahre, kamen so manchmal mehrere Filme, die irgendwie so eine Themen umkreist haben. Also dieses Jahr haben wir das nicht so richtig. Wir haben keinen Schnee, keine Glöckchen, keine Rentiere, nicht einmal Bad Santa hat sich zurückgemeldet, also Billy Bob Thornton, ist schon sehr merkwürdig, aber Hannelore, wir haben uns vorgenommen, wir empfehlen jetzt mal so einige Filme, die man in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, in diesem Weihnachtlichen sehen könnte. Immerhin ein weihnachtliches Kinoerlebnis gab es ja nicht, und das war wirklich tatsächlich als deutscher Weihnachtsfilm angekündigt worden. Alles ist Liebe, läuft ja schon eine Weile im Kino. Was meinst du zu diesem Film?
Ist eine Komödie im Hollywood-Stil, sehr schnell geschnitten, 5 Episoden, ernste, komische, traurige, kuriose, ist merkwürdigerweise gedreht in Frankfurt am Mainufer, weil der Weihnachtsmann kommt da mit dem Schiff an, offensichtlich an einem blitzeblauen, sonnendurchstrahlten Sommertag, sieht also überhaupt nicht weihnachtlich aus, was der Film uns bringt, ist natürlich Spaß, ein bisschen Besinnlichkeit, immerhin geht's da auch um Geld, was fehlt, um Geschenke für die Kinder zu kaufen. Es geht um getrennte Familien, also ein Kind, was gerne mit Mama und Papa feiern würde. Aber was der Film uns vor allen Dingen bringt, ist das Wiedersehen mit so wirklich beliebten deutschen Kinostars. Allen voran eben Heike Makatsch und Nora Tschirner. Heike Makatsch in einer ernsteren Rolle, Nora Tschirner sehr lustig. Dann gibt es Wotan Wilke-Möhring. Es gibt Friedrich Mücke und Christian Ulmen, die politisch korrekt das schwule Paar spielen. Also es ist ein Film, ich stelle mir das so vor, man kauft die letzten Weihnachtssachen zusammen, man isst schnell eine Bratwurst und dann hat man dann doch seinen Spaß.
Das also alles ist Liebe, manche vergleichen den mit tatsächlich Liebe, also mit dem Klassiker inzwischen. Manche sprechen sogar von einem Plagiat. Sagen, so weit geht es, dass es direkt abgekupfert ist?
Nein, es ist eine holländische Vorlage, da heißt es irgendwie, alles ist Lefte oder so. Nein, es ist in dem Stil, Stil ist es auf alle Fälle gemacht und das hat auch die Atmosphäre.
Das ist also der Weihnachtsfilm, Hannelore, wenn wir sowas ansonsten schon nicht haben. Wir haben ja den klassischen Familienfilm. Auch das ist sehr wichtig zu Weihnachten, dass die Familie gemeinsam ins Kino geht und sich zum Beispiel diesen Film hier ansieht.
Schon okay, er kann bei mir schlafen.
Dieser Bär schläft bei niemandem. Er geht auf den Dachboden und ihr schließt alle die Türen ab.
Ich kann nicht das Geringste über einen englischen Forscher in Peru finden.
Natürlich kannst du das nicht.
Wieso nicht?
Er denkt sich die ganze Sache doch nur aus. Genau die Art von rührseliger Geschichte, auf die deine Mutter reinfällt.
Oh, halt, das ist nicht fair.
Und ob das fair ist? Du hast einfach wahllos irgendeinen Bär mit nach Hause geschleppt.
Hey.
Das ist sowas von peinlich.
Der Bär, von dem hier die Rede ist, ist Paddington. Dieser Film läuft ja schon seit Anfang Dezember in unseren Kinos, Hannelore, und ist die geschickte Verbindung von Animation und Realfilm, was ja sehr reizvoll sein kann, wenn das Reale sich mit dem Fantastischen verbindet.
Ja, es ist richtig perfekt gemacht. Also wir sind in einem London, was romantischer nicht sein könnte, spielt aber irgendwie so in der heutigen Zeit. Es ist märchenhaft angelegt, eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, also ganz klassisch, die einen kleinen Bären treffen auf dem Bahnhof. Der Bahnhof heißt Paddington, deswegen wird auch der Bär so genannt. Und vor allen Dingen die Mutter der Familie, gespielt von der wunderbaren Sally Hawkins, möchte das Bärchen mit nach Hause nehmen. Und der Bär ist ein vollwertiger Mitspieler, obwohl das ja die Figur aus dem Computer ist. Alles andere sind richtige Menschen. Das ist total perfekt gemacht. Viel, viel, viel schöner und auch nicht so sinnfrei wie zum Beispiel diese Pinguine aus Madagaskar. Hm. Wenn sie die umgehen können, wenn sie das ihren Kindern ausreden können. Nein, Paddington hat Sinn insofern, als hier ganz unaufdringlich praktisch das ganz Fremde, das Bärchen kommt ja aus dem tiefsten Urwald in Peru, das ganz Fremde plötzlich in unsere zivilisierte Welt einbricht. Das ist sehr chaotisch, das ist sehr skurril, das ist manchmal auch ernst. Und wir am Ende irgendwie merken, dass wir doch einen großen Gewinn dran haben. Also diese Familie wird viel liebevoller, wächst zusammen. Es ist eigentlich der perfekte Weihnachtsfilm, nur dass es nicht schneit.
Hannelore, und dann unser letzter Film, wahrscheinlich etwas untergegangen im großen Rummel um den Hobbit. Auch ein Weihnachtsfilm, natürlich werden sie auch viele Leute zu den Feiertagen ansehen. Aber es gibt auch einen richtigen, ausgewiesenen Kinderfilm, eine Seltenheit bei uns im Kino, der zumindest ein traumhaftes weihnachtliches Ende hat. Finn und die Magie der Musik aus den Niederlanden, also ein sehr märchenhaft klingender, vielleicht auch etwas konstruiert klingender Titel. Nicht ein bisschen angestrengt, die Magie der Musik.
Angestrengt ist richtig. Ja. Ich finde den Titel auch nicht so sehr günstig. Es geht in der Tat um Musik, um Geigenspiel, darum, dass die Musik Dinge wieder aus uns hervorholen kann, die wir abgekapselt haben, die wir tief in uns verborgen haben. Hier geht es darum, dass der Finn ist so ein 9-jähriger Junge, lebt ganz normal in dörflicher Umgebung irgendwo in Holland mit seinem Vater und die beiden trauern aber jeder für sich, weil die Mutter gestorben ist. Und mit Hilfe der Musik wird da was aufgerührt, jetzt wo Finn 9 Jahre alt ist, sonst wurde da nie drüber gesprochen und er möchte plötzlich auch Geige spielen lernen, er möchte nicht mehr Fußball spielen. Hier kommt so vieles zusammen, was sehr real ist, sehr realistisch auch, mit einem wunderbaren Hauptdarsteller und auf der anderen Seite auch wieder märchenhaft, weil natürlich kann kein Geigenspiel, kann kein alter Mann, der sagt, wie so ein Zauberer wirkt, irgendwie die Mama wieder lebendig machen. Das ist einer der Kinderfilme, wo ich immer wieder staune, wir Deutschen kriegen das einfach nicht hin. Bei uns wäre die alleinerziehende Mutter Nora Tschirner und die müsste sich natürlich in den Lehrer der Schule, der auch jemanden sucht, verlieben. Das alles findet hier nicht statt. Es ist ganz auf diesen Jungen konzentriert und sind eher zu viel Konflikte und sehr ernst. Auf der anderen Seite wieder auch rabaukig mit dem besten Freund, mit Pferden und Fahrrädern. Also das ist ein Film, da braucht man ein bisschen Ruhe, aber der geht mit Oma und Opa sogar und dem Enkelkind im Kino.
Hallo, dann dir ganz herzlichen Dank. Dies waren also deine weihnachtlichen Filmempfehlungen. Einmal Alles ist die Liebe, Paddington und Finn und die Magie der Musik. 3 Filme, die man sich mit der gesamten Familie ansehen kann. Und Weihnachten ist das Fest der Familie. Das kann man sehr wohl auch mal eine Weile im Kino verbringen. Hannelore, dir ganz herzlichen Dank und natürlich ein frohes Fest dir und deinen
dir
Lieben.
Auch.
Die ganze große bunte Welt des Musicals und zwar aus der Glanzzeit des Musicals aus Hollywood zwischen 1933 und 1957 wird jetzt im Kino Arsenal präsentiert mit einer großen wunderbaren Retrospektive. All Singing, All Dancing. Das ist das Thema dieser Retrospektive. Also alle singen, alle tanzen und genauso war ja diese Welt des Filmmusicals. Ich begrüße erstmal herzlich Anke Lewicke hier bei uns. Hallo Anke.
Ja, ich bin hier schon vorgesteppt.
Genau, du bist hier reingetanzt, reingetänzelt, Anke. Und Und zunächst erstmal die Frage, ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen, was dir eigentlich so Musical bedeutet. Gibt auch Leute, die sind total allergisch gegen das ganze Genre. Wie geht's dir?
Nee, ich muss sagen, ich bin damit groß geworden. Das war die Lieblingsbeschäftigung an verregneten Sonntagsnachmittagen, einfach ein schönes Musical zu gucken. Und ich bin ja gleichzeitig, also ich komme ja aus dem Rheinland, ne? Mhm. Und da gab es dann ja auch immer den guten WDR, da gab es dann das Autorenkino und dann waren die Musicals immer das tolle Gegenprogramm. Und was mir daran so gefallen hat, ist, dass sie ja gar nicht realitätsfern sind, sondern eigentlich Antirealität. Also ich meine, Musicals sind doch die Traumfabrik pur, da kannst du einfach mit den Tänzern abheben und irgendwie, du kannst auch so deinen eigenen Körper so schön überwinden. Möchtest du nicht auch mal unter der Zimmerdecke tanzen oder mit so weggaloppierenden Schuhen hinterher tanzen, alles. Also das hat mich eben immer unheimlich glücklich gemacht und das Lustige bei der ganzen Geschichte ist, dass der Kurator dieser Reihe mir gesagt hat, Anke, ich habe einen Artikel von dir vor 20 Jahren in der Taz gefunden, da hast du dir eine Musical-Reihe gewünscht. Ja, siehst du mal, jetzt 20 Jahre später kriege ich das sozusagen zu Weihnachten geschenkt. Musicals auf der großen Leinwand.
Weihnachtsgeschenk des Arsenals an dich, Anke. Du hast uns also jetzt verraten, wie du die Sonntagnachmittage gern verbringst. Jetzt wollen wir mal wissen, wie geht diese Reihe kuratorisch vor? Also nach welchen Kriterien sind die Musicals ausgewählt worden?
Es geht eben 1933 los und das war ja auch der Beginn des Tonfilms. Und damals hat man einfach abgefilmt, einfach Broadway-Stücke. Ne? Mhm. Also da hat man sich noch gar nichts einfallen lassen. Da ging es einfach mal darum, ins Kino zu gehen und den Ton zu hören. Und dann ging es aber ganz schnell los, dass die verschiedenen Studios sich eben auch diese Form des Musicals überlegt haben und diese verschiedenen Traditionslinien, die entwickelt wurden, zeichnet man dann im Arsenal eben nach. Also da gibt es einmal Babsi Berkeley, der ja immer, weiß ich nicht, hunderte von Showgirls auf die Bühne geholt hat und die so zu Ornamenten zusammengetan hat. Also es ist doch ganz toll, wenn die dann zum Beispiel Tortenstücke darstellen oder auch große Musik Instrumente und die Kamera mit denen abhebt. Und gleichzeitig, also da ging es so darum, dass die Tänzerin eigentlich zu einem großen Objekt wurde und ein anderes Studio hat eben Ginger Rogers und Fred Astaire geholt und das waren dann eher die Alltagsgeschichten, die dann doch immer mehr abhoben und da ging es dann eben um das Subjekt mehr. Also und genau entlang dieser beiden Linien geht diese Reihe.
Es lassen sich also zwei Traditionslinien festmachen, da bleiben aber eben auch noch die Stars, die wir alle kennen. Anke, du hast ja schon Fred Astaire genannt. Nehmen noch Ginger Rogers dazu oder Gene Kelly. Also wer ist dir da besonders Erinnerung? Wer ist dir da auch besonders wichtig?
Ja, ich meine, ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen aus dem Musical ist immer noch Singing in the Rain mit Gene Kelly, weil das ist für mich vielleicht diese Perfektion. Also weil, ich meine, das ist eben alles Dekor, es ist alles künstlich nachgestellt. Man weiß natürlich, dass es kein echter Regen ist und dadurch ist der Genuss vielleicht umso schöner. Und wenn dann Gene Kelly singt, dann gibt es einerseits so eine Fröhlichkeit und gleichzeitig ist er in dem Moment ja total einsam und ich habe einfach das Gefühl, beim Musical können eben die, kann das Bild so richtig zu so einem Stimmungsbild werden, also das ganze Bild ist dann ausgefüllt eben mit seiner Fröhlichkeit, mit seiner Traurigkeit und ich möchte einfach eigentlich seine Partnerin sein.
Anke, dann lassen wir ihn jetzt erstmal singen, Sing in the Rain, Gene Kelly. Anke, jetzt haben wir ihn gerade tanzen lassen und du hast es ja vorhin beschrieben, genau das ist ja der Reiz des klassischen Filmmusicals, dass die Realität überhöht wird, dass sie aber immer durchschimmert. Ich mag das einfach, wenn Leute beim Wäsche aufhängen, dann eben auch singen, auf der Straße tanzen und steppen. Das ist wunderbar und das zeigt uns, dass man das Leben eben auch von dieser heiteren, besonderen Seite nehmen kann. Gerade in dieser Szene, du hast es ja schon beschrieben, ist das ja eben auch so eine Vermischung von Realität und von Fantasie. Das Wasser ist eben da und er müsste eigentlich nasse Füße bekommen, wenn er da tanzt.
Ja, aber er bekommt keine nassen Füße, das geht dann eben im Musical nicht, also, oder?
Ich finde übrigens auch, dass Gene Kelly und Fred Astaire eben die beiden Giganten sind. Die stehen auch im Mittelpunkt mit dieser Reihe, also sind natürlich da immer wieder präsent. Würdest du die gegeneinander ausspielen oder bevorzugst du einen? Wie ist da deine Haltung?
Nee, ich habe ja schon eben von meinem Artikel erzählt und interessanterweise, ich meine, ich weiß auch nicht, auf was für eine Idee ich gekommen bin, habe ich Kleist damals zitiert oder das Marionettentheater. Mhm. Und es ist ja wirklich so, dass wenn du diese beiden Tänzer siehst, dass sie eben so vollkommen sind, also dass man eben den den menschlichen Körper so hinter sich lässt und einfach losschweben kann und dass beide einfach die Grazie verkörpern. Und ich würde die auch wirklich nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ich meine, Fred Astaire, der hatte ja schon 25 Jahre lang Bühnenerfahrung, bevor er überhaupt mit den Musicals angefangen hat. Und seine Partnerin war ja meistens Ginger Rogers. Mhm. Und das Tolle ist, die haben ja nie zusammen geprobt. Ne? Die haben immer mit seinem Trainer geprobt. Und dann hat es aber auf der Leinwand einfach geklappt. Und das ist so schön, weil eigentlich spielt sie ja immer so ein bisschen die Außenseiterin, die Aufmüpfige, die auch mal hinfällt und sonst was. Aber sobald die anfangen zu tanzen, ist da eben diese tolle Zweisamkeit. Und man sagt ja auch immer, er hat ihr die Klasse gegeben, sie ihm den Sex. Und das stimmt eben auch. Und für mich ist Gene Kelly auch, wenn er natürlich immer tolle Partnerinnen hatte, wie Leslie Caron, wie in Ein Amerikaner in Paris, aber hat er immer auch so was Einsames an sich, also und gleichzeitig ist er auch schon wieder die Ironie des Musicals. Also wenn man ihn sich anschaut, hat man immer das Gefühl, er guckt sich eigentlich lächelnd beim Tanzen zu und dadurch gibt es auch schon immer so eine Distanz.
Anke, dann noch ein letztes Wort zu der bereits erwähnten zweiten Musical-Gattung, also das große getanzte Ornament. Bugsy Berkeley war da der Großmeister, wenn die Menschen dann eben zum Ornament, zum Muster werden. Man könnte ja sogar sagen, es ist eine Art Reduzierung des Menschen eben auf das Dekorative.
Ja, aber dafür ist die Kamera da wieder umso entfesselter. Ich meine, bei Fred Astaire, der hat einfach gesagt, ich bin hier im Mittelpunkt, die Kamera muss fest sein. Und wie sich die Kamera da einfach mit runtermischt und so weiter, das finde ich schon ganz toll. Und ich meine, man darf das nicht vergessen, das war in den 30er Jahren. Damals hat es auch vorher den abstrakten Film gegeben. Und ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich jetzt ein Musical von ihm sehe, dass das so eine Fortsetzung davon ist, dass das auch was ganz Avantgardistisches hat, dass da Muster tanzen und sonst was. Und gleichzeitig ist es aber auch so was Fantastisches und auch wieder so eine Fantasie, weil er uns ja letztlich auch mitnimmt in andere Welten, wo der Glamour ist, wo es schön ist, wo man einfach mal einen Moment so zur Ruhe kommen kann.
Und als Erbe dieser Ästhetik ist ja heute auch Baz Luhrmann anzusehen, nicht? Der mit seinen großen Musicals, also Great Gatsby zum Beispiel oder Moulin Rouge, das ja durchaus aufgreift, eben der Mensch als Ornament. Also die klassischen Musicals haben wichtige Erben gefunden. Anke, ein Weihnachtsgeschenk nicht nur für dich, sondern für uns alle ist die große Reihe All Singing, All Dancing, Hollywood Musicals 1933 bis 1957 im Kino Arsenal. Bis zum 18. Januar läuft diese große Reihe und zwar, und das muss man nochmal ganz besonders betonen heutzutage, erfreulicherweise ausschließlich mit 35mm Kopien, also richtig schön Film im Kino Arsenal. Anke, dir ganz herzlichen Dank und frohe Weihnachten natürlich.
Ja, ich stepp weg. Tschüss.
Morgen ist der kürzeste Tag des Jahres, dann geht's wieder bergauf, werden die Tage wieder länger, aber dieser besondere Tag wird traditionell genutzt als deutscher Kurzfilmtag. Absolut passend. In ganz Deutschland laufen Kurzfilmprogramme, wird versucht, auf diese besondere Form, die es ja im Kino sehr schwer hat, aufmerksam zu machen. Riesenprogramm auch in Berlin und in Brandenburg. Zum Beispiel gibt's in Potsdam dazu morgen um 19 Uhr im Filmmuseum Potsdam ein Sonderprogramm zum 60. Jahrestag der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg beziehungsweise jetzt der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg mit einem Best-of. Da sind so wunderbare Filme zu sehen wie der von Andreas Dresen von 1988, Was jeder muss, ein sehr unverstellter Blick auf den Alltag in der NVA, aber auch Kleingeld von Marc-Andreas Bochert, 1999 sein Studentenfilm und dafür gab es den Studenten-Oscar. Auch in Berlin laufen in verschiedenen Kinos jede Menge Kurzfilme, zum Beispiel zum Kurzfilmtag im Lichtblick-Kino die Lass Brothers Kurzfilme. Wir hatten ja Tom Lass gerade bei uns zu Gast. Da sind also Filme von ihm zu sehen und von seinem Bruder Jakob Lass, der mit Love Stakes gerade sehr erfolgreich ist. Das sind also ihre Kurzfilme, die weniger bekannt sind, zu sehen im Lichtblick-Kino. Die fangen morgen um 21.30 Uhr an. Dies und noch viel mehr in Berlin und Brandenburg beim großen Kurzfilmtag. Die Kunst der kurzen Filme kommt ganz groß raus morgen beim Kurzfilmtag. Ich stelle mir sein Leben derzeit vor wie so einen unentwickelten Spielrausch. Also ständig auf der Bühne und zwar in großen, wichtigen Inszenierungen in der Schaubühne. Dann haben wir mehrere Filme. Im Fernsehen ist er präsent. Er probt gerade und zwar für eines der großen Stücke der Weltliteratur, Richard III. Aber als Hamlet ist er natürlich längst Kult in Berlin. Wir erleben ihn jetzt in einer internationalen Produktion. Ein Film, der in Cannes im Wettbewerb zu sehen war. Die Wolken von Sils Maria mit wunderbaren Schauspielerinnen. Und unser Mann dabei ist Lars Eidinger, dich ganz herzlich grüße. Schön, dass du bei uns bist. Hallo.
Ja, ich freue mich auch.
Willkommen Freundin. Der Film ist jetzt also angelaufen, kann auch in Deutschland gesehen werden. Olivier Assayas hat ihn inszeniert und du spielst ja da etwas, was du ja auch kennst, nämlich einen Regisseur. Du bist also ja nicht nur Schauspieler, du inszenierst auch selbst Filme nicht, aber eben auf der Bühne. Und ich dachte mir die ganze Zeit über diese Rolle, also als Schauspielregisseur, als jemand, der genau weiß, was die Schauspieler brauchen, die müsste dir eigentlich sehr gut gelegen haben. Also als das Angebot kam, hast du dir gesagt, ideal, ich spiele etwas, was ich gleichzeitig manchmal auch mache?
Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen Methode bei Olivier Assayas, also vor allem in dem Film, dass es eine große Schnittmenge gibt zwischen dem, was die Schauspieler spielen und was sie auch selbst sind. Also Juliette Binoche spielt eine alternde Schauspielerin und ich habe ja auch unmittelbar davor Romeo und Julia inszeniert, also das heißt, da gibt es auch sozusagen Parallelen und Chloe Moritz spielt, da finde ich die Parallele fast am größten, spielt halt eine Schauspielerin, die so ein bisschen unterschätzt ist, dadurch, dass sie eher so für Blockbuster, in dem Fall Superheldenfilme, berühmt geworden ist und dann plötzlich beweist, dass sie noch viel mehr zu bieten hat.
Und das, was du machst, ist natürlich etwas, was wahrscheinlich auch alle Schauspieler kennen, nämlich es ist schon eine Art von Ausbeutung. Also du willst ja diese Frau, diese gereifte, tolle Schauspielerin, nämlich Juliette Binoche, dazu bringen, eine Rolle zu spielen, die sie schon mal gespielt hat, als sie sehr viel jünger war, die für sie ganz wichtig war. Das ist schon was sehr Voyeuristisches, finde ich, fast was Obszönes, sie dazu zu drängen.
Ach ja, okay. Ja, jetzt habe ich auch schon mal ähnlich gehört, aber wie hast du es jetzt gerade genannt? Ausbeutung würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen Verführung. Also und das hat schon, der Beruf hat sehr viel damit zu tun, auch die Leute sozusagen zu verführen, also Schauspieler und auch Publikum dazu zu verführen, sich zu öffnen, ja, und zu offenbaren. Und klar gibt es dann Widerstand, weil sie sich sozusagen einer Thematik stellen muss, die natürlich unangenehm ist. Das heißt, ich bin älter geworden, ich muss mich jetzt konfrontieren mit der nachfolgenden Generation und da gibt es Widerstände, aber das finde ich, ist ein Stück weit auch immer die Aufgabe des Regisseurs, eine Atmosphäre zu schaffen auf einer Probe oder in einem Film, wo der Schauspieler bereit ist, sich angreifbar zu machen.
Du sagst verführen und das hat ja auch was von einem, ja, ich finde, diabolischen Verführer, was du da auch spielst, also dass du immer wieder da bist, dass du sie umgarnst und trotzdem, ich bleib dabei, man spürt auch bei ihr ja, diese Schutzlosigkeit, sie spielt das ja auch ganz schutzlos, manchmal ist sie ganz ungeschminkt, dann sieht sie auch sehr angreifbar aus und ich denke, das ist etwas, das gehört zum Prozess, den ihr alle durchmacht. Man liefert sich nackt gewissermaßen dem Regisseur aus und will seine Liebe, man will wahrgenommen werden. Geht es dir nicht auch so?
Doch, doch, es ist ja auch so, das sage ich ja immer wieder, dass wie viel der Beruf natürlich damit zu tun hat, dass man im Grunde an einem gewissen Minderwertigkeitskomplex leidet, ja, und dass man das Gegenüber und sei es nur der Regisseur oder halt das Publikum dazu braucht, um sich selber zu erkennen. Also das ist eigentlich immer so dieses Bild, was ich eigentlich am treffendsten finde. Es geht eigentlich um eine Form von Reflexion, ja, das heißt, wenn du in den Spiegel guckst du ja in der Regel in den Spiegel, um dich selbst darin zu sehen und nicht um den Spiegel anzugucken. Das heißt, das Publikum benutzt man einen Schauspieler schon auch, um sich selber besser verstehen zu können. Und bei mir ist es zum Beispiel so, das Publikum provoziert mich einfach dazu, zu einer Expressivität, die ich sonst gar nicht hätte. Und in dieser Veräußerung, das ist ja nichts anderes, das ist ganz blöd, wie eine Schreitherapie oder so, verstehe ich natürlich was über mich. Ich gehe dann raus und bin mir wieder ein bisschen näher gekommen.
Stimmt eigentlich diese Vermutung am Anfang, dass ich sage, es ist vielleicht sowas wie so ein Rausch, ein Spielrausch, weil andererseits bist du auch ein sehr kontrollierter und sehr reflektierter Schauspieler und Regisseur.
Ja, naja, interessanterweise, ich habe gerade neulich mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, sie hat so Momente auf der Bühne, da ist sie so völlig jenseits und kommt von der Bühne und weiß gar nicht mehr, was jetzt gewesen ist. Das ist bei mir ganz anders. Ich bin wahnsinnig kontrolliert als Spieler, aber ich finde ja eher interessant, dass sich diese Ebene nicht ausschließt. Also dass es sozusagen kein, also vielleicht paradox ist, aber das eine das andere nicht ausschließt. Also das heißt, ich kann mich selbst verlieren und kann aber trotzdem auch noch als Mensch sozusagen den Blick auf den Spieler haben. Also ich sehe mich da tatsächlich eher in der Tradition vom Puppenspiel, also als jemand, der auch die ganze Zeit neben dieser Rolle steht und auch diese Rolle ein Stück weit nicht vorführt, aber doch führt, ja, und es gibt immer wieder Momente in Inszenierungen wie jetzt Hamlet oder so, wo ich mir dann auch erlaube, dann auch plötzlich ganz pur wieder als Lars Eidinger dazustehen, um dann wieder in die Rolle zu gehen. Und ich glaube, für die Leute hat das was wahnsinnig Faszinierendes. Einfach dieses Spiel mit den Masken auch.
Übrigens könnte ich mir vorstellen, dass die Arbeitsweise von Olivier Assayas, also der ist auch schon bei uns hier zu Gast war im Studio, dir auch sehr entsprochen hat. Denn auch seine Inszenierung ist ja immer etwas, man kann es kühl nennen, aber vielleicht auch distanziert. Er rückt den Leuten nicht zu nah gewissermaßen. Vielleicht sogar eine Art von Diskretion, auch wie er die Figuren behandelt.
Ja, ich war überrascht. Also ich war sogar irritiert davon, wie wenig er eigentlich eingreift, ja, weil die Filme wirken sehr durchkonstruiert, finde ich. Aber er ist jemand, der, glaube ich, die wichtigste Entscheidung ist für ihn, denke ich, die Besetzung. Ja, zu sagen, wer, mit welchen Konstellationen arbeite ich und dann einfach zu gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt so einen Weltstar wie Juliette Binoche mit einem talentierten Schauspieler aus Berlin konfrontiere, ja, und sich darauf zu verlassen, dass da irgendwas zwischen denen passiert, ja, ohne jetzt zu vermitteln. Ja, das ist ja oft ein Problem von Regisseuren, finde ich, dass sie gerade zwischen Partnern viel zu viel vermitteln und dann diese Magie, die entsteht, wenn sich zwei Menschen begegnen, eigentlich schon von vornherein zerstören. Ja, und bei Olivier war das so ganz verrückt, der hat dann teilweise wirklich 17 Takes, also 17 Wiederholungen, fast manisch, wie so ein Kubrick oder so, immer wieder wiederholt, aber ohne eine Anweisung zu geben, also ohne zu sagen, wir machen es nochmal, weil, entweder weil es schlecht war oder zu langsam oder mach's mal anders, sondern einfach, wir machen es nochmal. Ja, und das fand ich irre, als Spieler gibt es einem natürlich eine wahnsinnige Verantwortung und klar, sowas genieße ich als Schauspieler, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht die ganze Zeit in die Abhängigkeit zum Regisseur stellen und danach fragen, wie war ich denn, sondern ich entwickle ein eigenes Bewusstsein dafür und übernehme da ein Stück weit Eigenverantwortung.
Die Wolken von Cis Maria von Olivier Assayas, unter anderem mit Lars Eidinger, wir reden auch gleich weiter. Vorher aber Musik, die du gewünscht hast, Without von Spooky Black, warum ja, das?
Ist so ein, also muss man fast das Video dazu sehen, ganz stranger Typ, so ein weißer, nerdiger Typ, der sich ganz seltsam bewegt, aber super Musik.
Also da haben wir gerade gehört von Lars Eidinger, da wäre das Video ganz besonders reizvoll, Lars, aber machst du ja auch Video, ne? Hast du nicht für Herbert Grönemeyer gerade sowas gemacht? Mhm. Was war das für eine Erfahrung für dich?
Wenn ich ehrlich bin, war es ja nicht so toll, also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte natürlich gehofft, dass ich den Herbert Grönemeyer richtig kennenlerne, ich habe ihn dann nur kurz auf dem Kostümfitting kennengelernt, es war auch toll, ich schätze den halt wahnsinnig, ja, und deswegen habe ich auch nicht lange gezögert, als die Anfrage kam, weil ich einfach diese Musik oder ihn als Typ einfach so wahnsinnig interessant und stimmig und toll finde, dass ich mich da gerne bereit erklärt habe. Aber als ich dieses Treatment bekommen habe, da hieß es noch, oder Synopsis heißt es ja so bei so einem Video, da hieß es so, wir drehen auf Island und der fährt die ganze Zeit durch die Wälder und am Ende steht er vor dem Polarstern und ihm kommen die Tränen. Ja, das war sozusagen, fand ich erstmal irre, ja, so habe ich mir toll vorgestellt. Dann hieß es eine Woche vorher, du, was das Budget angeht, und so, Island ist nicht mehr drin, wir machen es in Brandenburg, ja. Mhm, auch schön, und dann kam ich da an und es war irgendwo in der Walachei, ja, auf einem Feld, ja, und dann hieß es auch, lass uns mal erst die Szene drehen, die eigentlich am Ende ist, wo du den Polarstern siehst, ja, dann haben wir die erstmal im Kasten, dann können wir die Sachen im Auto danach drehen. Das heißt, wir haben gleich damit angefangen und da war natürlich kein Polarstern, sondern nur zwei Kollegen mit Taschenlampen, die mir ins Gesicht geleuchtet haben. Also da war schon hohe Schauspielkunst gefragt. Ja.
Für so ein Musikvideo. Und das ist ein Werk von Herbert Grönemeyer, das ja auch in aller Munde ist, nämlich Morgen. Wir haben dich jetzt in einem großen Spielfilm, Die Wolken von Cils Maria von Olivier Assayas. Wir haben ja schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, also was das für ein Geflecht auch ist von Beziehungen in diesem Film. Und ich finde, man könnte das fast so aufmachen, also die Blickbeziehung, wie jeder jeden ansieht. Also Juliette Binoche dich, du als Regisseur, eben sie. Sie aber wiederum schaut auch ihre sehr eindrucksvolle Assistentin an, die auch immer so eine eigene Macht hat. Und dann haben wir Chloe, also diese junge Frau, die dann eigentlich ja die kommende junge Schauspielerin ist. Wie würdest du beschreiben deinen Blick auf sie? Also wie siehst du in diesem Film die Figur von Juliette Binoche? Wie sieht der Regisseur sie an?
Ja, gute Frage. Also es ist schon auch sehr geprägt und das, wie gesagt, ist auch, glaube ich, ein bisschen Kalkül bei Olivier Assayas von meinem Blick auf Juliette Binoche. Also das spielt sogar mit rein, glaube ich, in den Szenen. Einfach eine tiefe Bewunderung, auch eine gewisse Aufregung und Nervosität, die man sich dann aber in letzter Konsequenz nicht anmerken lassen will, sondern die man so ein bisschen überspielt, auch mit so einem vordergründigen Selbstbewusstsein, aber vor allem ist es eigentlich ein flirtiver Blick. Also ich finde die Frau auch wahnsinnig attraktiv, ja, und gefalle mir natürlich auch in der Situation, dass sie ein Stück weit abhängig ist als eine Schauspielerin von einem Regisseur, der sie besetzt.
Wie war so die Arbeitsweise? Wir hatten neulich einen jungen Kollegen von dir, Sebastian Urzendowski, der schon öfter in Frankreich gedreht hat, der sagt, es ist was völlig anderes. Es ist eine wirklich andere Arbeit. Er hat das Gefühl, als Schauspieler ernster genommen zu werden, vielleicht auch mehr geliebt zu werden, einfach weil das Land ja eben auch ein Kinoland ist.
Ich bin auch sehr frankophil, ja. Ich bin so durch meine Eltern eigentlich so mit Italien aufgewachsen. Wir sind immer jedes Jahr nach Italien gefahren und die Franzosen habe ich erst viel später entdeckt und ich liebe die Franzosen. Ich finde zum Beispiel auch, die Franzosen haben den besten Humor. Ja? Also gar nicht die Engländer, so, weil der so berühmt ist, der schwarze Humor der Engländer. Ich finde, die Franzosen haben so einen komisch absurden, ja, fast so dadaistischen Humor. Sehr skurrile Person und auch der Olivier Assayas sieht ja aus wie so ein bisschen jetzt böse gesagt, so ein bisschen Mr. Bean-mäßig, aber irgendwie total attraktiv, ja, wenn der dann so lacht, dann lacht er so wie so eine Comicfigur, das hat sich so ganz komisch lache auch, aber ich bin so richtig verknallt gewesen in den irgendwann, er hat so eine wahnsinnig interessante Ausstrahlung, und er hat auch, glaube ich, eine ganz junge Frau und so, das fand ich alles, hat mich total beeindruckt, und auch vom Intellekt, ja, ich habe wirklich selten jemanden getroffen, der so klug ist, ja, und so weise und so dann so oft nichts sagt, aber wenn man dann mal nachfragt, merkt, er könnte die Antworten tatsächlich alle geben, aber er nimmt sich da zurück, ja, und das fand ich schon verblüffend, so, und ich finde, das merkt man den Film letztendlich auch an, muss ich vielleicht auch einfach mal sagen, ich finde den Film so großartig, ja, ich habe den ja dann in Gänze auch das erste Mal in Cannes auf der Leinwand gesehen, und auch schauspielerisch, ja, was die Juliette Binoche und Kristen Stewart, was die da spielen, teilweise, es ist wirklich so ein Kabinettstück, ja, und auch so im Partnerspiel, und wo man auf der einen Seite merkt, natürlich ist es scripted, ja, das ist nicht alles improvisiert, aber es wirkt so frei, wie die miteinander lachen und so, also das lohnt sich auch schon rein sozusagen von den Schauspielern extrem, und diese Rechnung von der Stewart, denke ich mal, die sie da auch so ein bisschen aufgemacht hat, zu sagen, ich zeige mal in einem Arthouse-Film, dass ich richtig spielen kann, die geht für mich zu 100% auf. Also man ist echt verblüfft. Also man hat ja da echt, wenn man sie als Vampir abgestempelt hat, dann hat man ihr da echt Unrecht getan.
Sie schüttelt Twilight richtig ab in diesem Film. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, du bist hier ein Star, klar, und viele Leute kennen dich aus dem Fernsehen als Bösewicht, im Tatort, haut die Leute um.
Weltberühmt in Berlin.
Ja, weltberühmt in Berlin, nicht nur in Berlin, in Deutschland, aber dort ja eben nicht. Und wie macht man das dann, also auch diese Scheu abzulegen, vor so einer Legende, wie es Juliette Binoche ja ist. Also sie ist eine sehr leidenschaftliche, sehr kraftvolle Frau. Also dass man dann eben spielt, man muss arbeiten. Man kann ja nicht in Ehrfurcht erstarren.
Nee, das stimmt. Aber da hat sie mir sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob das von ihrem Instinkt war oder Intuition oder ob sie mir wirklich den Gefallen tun wollte. Sie kam ins Theater, bevor wir den ersten Drehtag hatten, hat sich eine Vorstellung angeguckt, Dämonen von Lars Noreen, hat mich danach in der Garderobe besucht, hat gesagt, komm, lass uns was essen gehen. Und dann fiel das alles so ab. Ja, ich stelle mir vor, wenn ich die wirklich am ersten Drehtag zum ersten Mal getroffen hätte, wäre es krampfig geworden. Aber so kannten wir uns schon. Dann hat sie auch vorher nochmal den Text mit mir durchgemacht. Lauter so Sachen, die natürlich helfen, einfach dann gemeinsam vor die Kamera zu treten. Und dann war es für mich wirklich nur noch, dann apropos, wieder rauschhaft. Also so, dass ich dachte, wow, das macht so Spaß, mit der zu spielen. Das ist einfach so spielerisch. Und als Partnerin und Kollegin ist sie einfach so wunderbar, also so wie ich es wirklich selten erlebt habe, völlig uneitel, unaffektiert, nur auch so an dem Gegenüber interessiert und so voller Interesse und so. Das finde ich ja auch immer überraschend, gerade bei Leuten, die diesen Status auch an Prominenz haben, wenn die nicht das Interesse an dem anderen verlieren. Ne? Es gibt ja ganz oft, dass man dann so Leute trifft, die sind da immer noch toll, aber die reden halt auch nur noch darüber, wie toll sie sind, ja, und das macht die gar nicht.
Du hast mir jetzt im Verlauf des Gesprächs immer wieder gesagt, ich habe mich da verliebt. Es war fast ja eine Leidenschaft da. Also es klingt immer alles sehr sinnlich. Es klingt auch geradezu erotisch, wenn du von dem Beruf sprichst.
Ja, aber auch, weil das natürlich ein großes Faszinosum dieses Berufs ist, dass durch diese Intensität und Sensibilität natürlich was entsteht, was man eher aus der Sexualität kennt, ja, oder natürlich ist dieser Beruf hochgradig erotisch, und ich hatte das Gefühl, auf der Ebene treffen wir uns auch, Juliette Binoche und ich, also, klingt jetzt so doof, aber ich hatte das Gefühl, sie sieht das ähnlich, ja, und es gab so einen Moment, das werde ich einfach nie vergessen, nachdem wir dann diese erste sehr lange Szene miteinander gespielt haben, es war dann nachts um 4, 5 oder so, man dreht ja meistens nachts, läuft sie an mir vorbei und hat sie so ganz beiläufig meinen Arm kurz festgehalten. Das hat mich so gerührt, ja, oder auch, es war einfach so eine Form von Bestätigung. Sie ist ja gar nicht zu mir gekommen und gesagt, Mann, du warst toll oder was weiß ich. Keine Ahnung, ob sie das gedacht hat, aber einfach dieser Moment, dass sie kurz hält, meinen Arm nimmt und mich einmal festhält, so, das fand ich ganz irre. Und natürlich hat es auch eine Erotik.
Davon erzählt eben auch dieser Film, nebenbei bemerken, nämlich davon, dass im Liebesakt im anderen immer ein anderer aufscheint und dass wir selber auch in uns jemand anders entdecken, genau wie der Schauspieler in sich noch einen anderen entdeckt und den anderen zeigen kann. Ein Film über die Verletzlichkeit, das Ausgeliefertsein des Schauspielers, all das schwingt mit bei Die Wolken von Zils Maria. Wir werden auch noch einen anderen Lars Eidinger erleben, dann als Richard III., ein Stück, auf das ich sehr gespannt bin in deiner Interpretation. Mehr dazu dann im Februar, Premiere dann von Richard III. In der Schaubühne, jetzt aber erstmal Die Wolken von Zils Maria. Ganz herzlichen Dank, Lars Eidinger war bei uns. War schön, dass du da warst, und wir hören jetzt natürlich auch den Song, den du visuell umgesetzt hast im Video Morgen von Herbert Grönemeyer. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Er hat auch hier auf diesem Filmgelände in Potsdam-Babelsberg Filmgeschichte geschrieben. Von ihm stammen so berühmte Filme wie Metropolis und M und die Nibelungen. Fritz Lang ist eine internationale Kinolegende, eine Ikone des Kinos. Und trotzdem, wenn man ein Buch liest, über das wir gleich reden werden, merkt man, dass er eben auch der große Unbekannte ist, dass es viele Geheimnisse gibt, dass es viele Aspekte seines Lebens gibt, die noch nicht gründlich beleuchtet wurden. Das ist jetzt alles geschehen in einer profunden Biografie. Ich bin ein Augenmensch, Fritz Lang, die erste umfangreiche deutsche Biografie über diesen Regisseur. Und ich freue mich jetzt sehr, dass am Telefon der Autor dieses Buches für uns Zeit hat, renommierter Filmwissenschaftler, Professor in Mainz, Norbert Grob, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo, Herr Grob.
Hallo, guten Tag.
Es ist ja bei Ihnen auch so eine lebenslange Faszination festzustellen für Fritz Lang. Sie haben sich immer wieder mit ihm beschäftigt. Erstmal, bevor wir über Ihr Buch reden, was ist es denn bei Ihnen ganz persönlich? Was war vielleicht auch das Erweckungserlebnis für Sie?
Naja, was mich immer fasziniert hat, war, da kommt ein junger Mensch nach Berlin, will eigentlich Maler werden, entdeckt dann das Kino und sagt, das Malen heutzutage passiert nicht mehr mit Pinsel und Farbe, sondern mit Kamera und Schauspielern, mit Dekor und Licht. Und er kommt nach Berlin und ein halbes Jahr später schon beginnt er, Filme zu machen. 2 Jahre nach seiner Ankunft dreht er Den müden Tod, sein erstes großes Meisterwerk. Und von da an ist völlig klar, er ist einer der großen Meister des Kinos hier in Deutschland und dreht einen großen Film nach dem anderen. Und der Grund dafür ist, dass er von Anfang offenbar wusste, was er wollte. Er wusste genau, welche Effekte er erzielen konnte mit der Kamera, mit seinen Darstellern. Das hat mich unglaublich fasziniert, wie in dieser Zeit einfach einer kommen kann und alles neu erfinden können.
Also er kommt ja aus Wien nach Berlin und was Sie in diesem Buch ja sehr genau und nachvollziehbar schildern, ist etwas, was wir vielleicht auch vergessen, weil wir das ja als altes Filmmaterial ansehen. Das sind alte Filme, schwarz-weiß, stumm zum großen Teil. Er ist ein Vertreter der Moderne. Das ist mir beim Lesen des Buches erstmal wieder klar geworden, wie erstaunlich modern seine Lösungen damals waren. Vielleicht können Sie uns das mal erklären.
Naja, er hat vor allen Dingen das Filmemachen auch verstanden als ein Prozess der Selbsterkundung. Das ist der eine Prozess. Also er hat seine Filme gedreht und gleichzeitig, indem er diese Filme gedreht hat, entdeckt, wer er selbst ist. Das ist was ganz, ganz Ungewöhnliches. Das können wir nicht bei Lubitsch, das kennen wir nicht bei Murnau, das kennen wir nicht von Pabst. All diese Konkurrenten, die er in dieser Zeit hatte, er selbst hat damit angefangen. Und er hat, nachdem er Den müden Tod drehte, sofort den großen zweiteiligen Dr. Mabuse gedreht. Und da hat er hingesehen, was ist eigentlich in unserer Welt los? Was ist in dem Großstadtleben los? Schnelligkeit, Technik, moderne Kommunikation, alles kommt vor in diesem Film. Er hat hingesehen, welche Tendenzen in dieser Gesellschaft lauerten, aber er hat daraus nicht für sich die Konsequenz gezogen, selbst jetzt aktiv quasi einzugreifen in den Prozess der Gesellschaft, in den politischen Veränderungsprozess. Er hat später gesagt, in dieser Zeit war er wie ein Schlafwandler. Er hat gelebt, er hat es gesehen, aber hat sich nicht eingemischt.
Im Exil, das beschreiben Sie ja auch, wird das dann anders. Also er musste ja Deutschland verlassen und da hat er sich durchaus sehr engagiert. Auch für andere Geflohene war dann durchaus ein politisch engagierter Mensch. Lassen Sie uns noch einen Augenblick verweilen bei diesen großartigen Anfängen, weil auch das finde ich interessant im Buch und auch in seinem Werk eben. Er liebt ja die Kolportage, er liebte durchaus das Triviale, auch so das ganz normale Mainstream-Kino hat er ja bedient, aber da eben gleichzeitig Kunst entwickelt. Woher kommt das bei ihm, durchaus keine Hemmungen zu haben, auch vor dem knalligen Detektivroman, den er verfilmt?
Ja, das war, ich glaube, in der Zeit war das natürlich ein Genre, das en vogue war. Männer, die loszogen, Geheimnisse lüfteten und alle Möglichkeiten der Technik nutzten. Kommunikationsmittel, neue Formen der Beleuchtung. Also das Dunkle wird erleuchtet, das ist ganz banal. Mit einer Taschenlampe zieht ein Detektiv los, geht in einen dunklen Raum und sieht, was eigentlich da ist. Und dieser Prozess, den kann man im Grunde gut übertragen auf das, was Lang auch wollte. Es gibt immer etwas Rätselhaftes, es gibt immer etwas, was hinter dem Sichtbaren liegt. Und dieses, was hinter dem Sichtbaren liegt, das wollte er erkunden.
Jetzt haben wir in Ihrem Buch natürlich auch ein Bild dieses Mannes, der also sehr selbstbewusst war, darüber sprachen Sie ja schon, bis hin zur Arroganz. Manche mochten ihn auch nicht dieses Auftreten wie so ein preußischer Herrenreiter mit seinem Monokel. War er das wirklich oder war das eben auch eine Legende, die er selbst gestrickt hat? Wie haben Sie den Menschen für sich erkundet?
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil Lang hat fast nichts preisgegeben von seiner privaten Lebenszusammenhängen, seiner privaten Vorlieben und so weiter. Er hat sie aber gelebt und das kann man eben nachvollziehen. Er ist eben zu der Sportveranstaltung gegangen, er hat Museen besucht, er hat Theater besucht, er ist ins Kino gegangen. Er ist ein Regisseur, der wie kaum ein anderer bis zum Ende seines Lebens immer ins Kino geht und die neuen Tendenzen verfolgt. Aber er war ein Mann, der wusste, was er wollte, und das gehörte dazu, dass er dann allen anderen auch zu sagen hatte, was die zu tun haben. Also er war wirklich ein herrischer Mensch. Man kann im Grunde sagen, er trat immer auf, ich bin der König. Und alle anderen haben sich danach zu richten.
Was aber wirklich nochmal deutlich wird, auch das war mir so klar dann wieder gar nicht, dass er eben das Kino auch selbst ist. Er ist eine der Persönlichkeiten, die das Kino mit erfunden haben, der ganz früh begonnen hat. Und alles, was wir heute kennen, was auch zu den Klischees gehört des Kinos, die hat er mitentwickelt. Also er ist das Kino.
Ja, Fritz Lang gehört zu denen, die sich nur wohlfühlten, wenn sie arbeiten konnten. Und arbeiten hieß für ihn filmen, filmen, filmen. Er fühlte sich wohl, wenn er drehen konnte. Er konnte sich verlieren in der Art und Weise, wie er seine Darsteller führte. Er war ein Mensch, der sich wohlfühlte, wenn er an den Schauplätzen neue Aspekte des Lebens entdeckte.
Seine Filme sind uns geblieben, sie sind auf DVD zu haben und nach dem Lesen dieses Buches bekommt man sofort Lust, selbst das scheinbar Vertraute nochmal neu zu sehen. Mir ging es jedenfalls so beim Lesen des Buches. Ich bin ein Augenmensch von Fritz Lang. Bedanke mich sehr herzlich bei dem Autor, bei Norbert Grob. Ihnen natürlich ein schönes Fest. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr.
Dieses Buch ist erschienen bei Propylen, kostet 26 Euro und wir haben gleich weitere Empfehlungen für Sie. Filmbücher, die man also noch rechtzeitig erwerben kann für den Gabentisch zu diesem Weihnachtsfest. Und hier noch weitere Buchtipps kann man ja noch gut besorgen für den Filmfan. Wir beneiden ja das französische Kino und die französische Filmszene oft wegen der Vielfalt und Vitalität, aber ausgerechnet ein Franzose, der Filmwissenschaftler Pierre Gras, liefert die erste umfassende Bestandsaufnahme des deutschen Kinofilms seit 1990. Gras ist ein exzellenter Kenner des deutschen Kinos. Er beschreibt die traurige Lage nach 1990, also diese Komödienschwemme und Dutzendware, aber auch die Aufbrüche der folgenden Jahre, internationale Erfolge und originelle Entwicklungen wie die Berliner Schule, die ja gerade in Frankreich vielleicht sogar mehr als hierzulande geschätzt wird. Sicher schon bald ein Standardwerk, handlich, meinungsfreudig und gut lesbar mit Texten über Tom Tykwer, Wolfgang Becker, Christian Petzold, Andreas Dresen und vielen anderen. Goodbye Fassbinder, der deutsche Kinofilm seit 1990, Alexander Verlag 19,90 Euro. Und eben aus dem gleichen Hause Kaurus Mäki über Kaurus Mäki. Eine wunderbare, reich bebilderte Hommage an den finnischen Regisseur, eine Einladung in seine eigenwillige, unverkennbare Welt, wobei der Künstler selbst zum Reiseführer durch sein Universum wird. Der Mann, und das sage ich aus eigener Erfahrung, ist nicht gerade ein sprühender Interviewpartner. Umso erstaunlicher finde ich es, wie lebendig und offen er hier zu uns spricht. Mit vielen Bildern und Materialien ist dieses Buch versehen worden, fast so etwas wie ein Arbeitsbuch zur Freude für seine Gemeinde, aber auch zum Einstieg. Peter von Baak, Kaurus Mäki über Kaurus Mäki, Alexander Verlag, 38 Euro. Zeitgleich hat Pandora Film eine Box mit 10 DVDs herausgebracht, mit allen Kinofilmen bis 2011, remastert, dazu noch einige Musikvideos von Kaurus Mäki. Die Aki Kaurus Mäki Kollektion bei Pandora Film. Und zum Schluss noch das lustigste Filmbuch des Jahres, das ist bei S. Fischer erschienen. Der ganze Film in 5 Sekunden. 150 große Kinomomente von Psycho bis Avatar. Das lässt sich übrigens schwer beschreiben, denn es steht eigentlich nichts drin. Matteo Ciwaschi und Gianmarco Milesi haben es geschafft, mittels grafischer Zeichen 150 berühmte Filme auf jeweils einer Seite darzustellen, mit Symbolen und Pfeilen. Einfaches Beispiel, großes Schiff, Pfeil, tanzendes Paar, Pfeil, Eisberg, Frau allein. Alles klar? Logisch, welcher Film hier gemeint ist. Es gibt auch viel kompliziertere Bilder. Manche sind unterhaltsamer als die Filme selbst. Auf jeden Fall viel effektiver und knapper. Ein herrlicher Bilderquiz für Filmfans. Der ganze Film in 5 Sekunden bei S. Fischer für 9,99 Euro. Und alle Angaben zu den empfohlenen Büchern finden Sie bei uns im Netz unter radio1.de und dann weitergehen zu 12 Uhr mittags. Gleich nach Weihnachten hören wir uns wieder mit der letzten 12 Uhr Mittagsausgabe in diesem Jahr. Da ziehen wir dann eine Bilanz und reden auch über den monumentalen Abschluss des Kinojahres mit Exodus, die Geschichte des Moses. Läuft er direkt Weihnachten an, am ersten Feiertag? Wir bewegen uns bekanntlich hier in der unerlösten Zeit des Alten Testaments, das aber dennoch klasse Geschichten auch fürs Kino liefert. Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, vielleicht auch im Kino. Wir würden uns freuen. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.